Herzlichen Dank für die Einladung nach Lichtenberg. Und es stimmt tatsächlich, was vorhin schon angedeutet wurde, ich habe schon eine, man kann das schon so sagen, historische Beziehung an diesen Ort hier. Ich will zwei kleine Anekdoten erzählen voraus. Es war ja früher so, ich weiß nicht, wer sich erinnern kann an früher, je älter man wird, desto länger kann man sich ja an früher erinnern. Das ist ja auch ein großes Glück, was man im Älterwerden hat. Also früher war es ja so, dass es, als die Mauer noch stand, es zwei Treffen zwischen den Gemeindejugendwerken West und Ost gab. Das eine, das war das weniger aufwendige, das fand immer im Herbst in Forst statt. Und da trafen sich dann der Leiter des Gemeindejugendwerks West, der Vorsitzende des Jugendausschusses und der Vorsitzende der Ständigen Konferenz der Hauptamtlichen. Das waren damals, also in der letzten Phase, Michael Borkowski, Leiter des Gemeindejugendwerks, Uli Wagner, Vorsitzender des Jugendausschusses und ich war Vorsitzender der Hauptamtlichen Konferenz. Wir trafen uns im Forst mit allen Leuten aus der DDR, die in irgendeiner Form Jugendarbeit hatten. Und das war ja zu der Zeit noch ein bisschen anders strukturiert, als es im Westen war und wie das so war. Und dann gab es aber dieses andere, sehr entscheidende Treffen im Februar. Und das fand immer in der Heinrichstraße 31 statt, natürlich noch in der Alpenkapelle. Und da kamen wir dann alle und dann haben wir hier mehrere Tage verbracht. Und das waren immer tolle Runden, viel Austausch. Und das, worauf es ankommt, heute auch nochmal im Kontext der Predigt, auf etwas sehr Wesentliches, was Gott uns allen gegeben hat, nämlich eine große Fähigkeit zu vertrauen. Wir fanden das aus dem Westen natürlich furchtbar lustig, wenn am Ende dann ein Protokoll erstellt wurde, das dann vorgelesen wurde, weil das musste ja eingereicht werden. Und wir haben uns scheckig gelacht, aber ich habe in der Zeit verstanden, wie man mit Protokollen auch Politik machen kann. Insofern war das alles in Ordnung. Die Anekdote will ich erzählen. Es war eines der letzten Male, dass dieses Treffen stand. Ich glaube, die Mauer war, nee, auf keinen Fall, die Mauer war noch nicht gefallen. Und wir hatten im Westen immer einen ausgeklügelten Plan, wie wir, damit es nicht auffiel, über die Grenze rüberkamen. Einige gingen Friedrichstraße, einige Heinrichstraße, manche über die Oberhornbrücke und manche über die Bornholmer Brücke. Und wir hatten ja alle die klassischen Geschenke dabei, die man damals noch so brauchte, von Ost bis West, Waschpulver, Bananen und Schokolade und all so diese ganzen Sachen in Tüten verpackt. Und so weiter. Und ich war, wie das in meinem Leben immer wieder mal vorkommt, ein bisschen spät dran. Die anderen waren schon weg, der ausgeklügelte Plan lief und ich bin über die Bornholmer Brücke rüber. Und es gab das ja, die Fopus waren ja furchtbare Leute, das war ja schrecklich mit denen. Aber es gab auch immer wieder welche dabei, die ein bisschen Humor hatten und ich habe an diesem Tag einen erwischt. Wir dachten ja, unser Plan sei lupenrein und sicher. Und dann sagt er zu mir, guckt hinten in meinen Kofferraum rein, sieht diese Tüte und sagt, Heinrichstraße. Lichtenberg, beeilen Sie sich, die anderen sind schon alle durch. Das war die eine Anekdote. Ein bisschen, das war jetzt, das im September 89 wollte der Felberter Jugendchor, Felbert, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das liegt so irgendwo im Düsseldorf da in der Ecke, und der Felberter Jugendchor, der wollte unbedingt in den Osten. Und da haben wir gesagt, Heinrichstraße, Siegfried Holz und ich, wir hatten das damals ausgekaspert und so. Und jetzt kam es aber, wie es dann manchmal so kommen musste, der Übergang über die Grenze wurde mühsam. Um 7:30 sollte das Konzert hier stattfinden und es wurde spät und spät. Wir kriegten die Leute, das war alles so mühsam. Und dann, die wurden alle kontrolliert und gefilzt und so weiter. Endlich, so gegen 9:30 waren wir dann hier am Abend und so. Und das Konzert fand statt. Siegfried Holz und ich, wir hatten keinen Bock mehr auf dieses Konzert nach all dem Ärger und haben draußen gesessen, jeder mit einer Flasche Bier. Und wir haben uns darüber unterhalten, was passiert, wenn jetzt die Mauer fällt. Das war im September. Das war natürlich, wir fanden das kurios und unheimlich witzig. Haben uns selbst so ein bisschen da kaputt gelacht drüber, über solche verrückten Ideen. Aber es war ja schon eine sehr unruhige Zeit im September. Ich kann mich an so Demonstrationen auf der Schönhauser Allee und auf der Gethsemane-Kirche gut erinnern. Also da war schon eine Menge los. Und das verbinde ich auch mit der Heinrichstraße bis heute. Die Bank gibt es nicht mehr, die Kapelle gibt es auch nicht mehr. Aber die Gemeinde gibt es noch. Und das mag ja auch ein verheißungsvolles Wort sein. Ich bin Michael Noss. Was hast du gesagt? Präsident ist das ja bei uns richtigerweise. Christoph Stieber, das haben wir beide uns immer gegenseitig gesagt. Wenn einer von uns irgendwo auftaucht, grüßt er vom anderen immer mit. Deswegen darf ich ganz herzlich auch heute von Christoph Stieber grüßen. Und ich könnte jetzt mit Johannes dem Täufer sagen, nach mir kommt einer, der größer ist als ich und dem ich nicht wert bin, die Füße zu waschen. Ihr werdet es sehen. Und dann könnt ihr ihm ja auch dann nochmal ganz herzlich hier begrüßen. Die Geschichte, die heute dran ist als Predigtext, ist die Geschichte,
Geschichte von den anvertrauten Pfunden. So steht es in den alten Lutherbibeln, ein Gleichnis von den anvertrauten Geld, heißt es dann moderner. Und im griechischen Text stehen tatsächlich Talente. Und dieses Wort Talent hat für uns ja nochmal eine andere, eine weitreichendere Bedeutung. Wir würden jetzt Talent nicht unbedingt mit Geld in Verbindung bringen, wobei ich auch Leute kenne, die sehr talentiert mit Geld umgehen können, die im besten paulinischen Sinne haben, als hätten sie nicht und damit unheimlich viel Gutes tun. Ich lese den Text, ihr kennt ihn alle und wenn nicht, dann lernt ihr ihn jetzt kennen. Aus Matthäus 25, den Endzeitreden Jesu, die Verse 14 folgende. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hat, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen, komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Daher hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lauteres Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Heulen und Zähneklappern hat Luther übersetzt. Ein düsteres Ende am Ende eines Textes, wo wir ja denken, na so ganz gerecht läuft das hier nie ab. Da ist irgendeine merkwürdige Wucht drin und so. Und dass Jesus diese Geschichte erzählt, kann er ja machen. Jesus, an seiner Ehre wollen wir nicht kratzen. Der wird einen Grund haben, warum er die Geschichte so erzählt. Es ist eine Endzeitrede. Also kurz vorher sind die 5 Klugen und 5 weniger klugen jungen Frauen dran. Wer hat mal gesagt, die 7 fetten und 7 mageren Jungfrauen, da hat einer die Geschichte mit, ja, da ist so eine alte Mose-Geschichte, die man damit in Verbindung gebracht hat. Da muss ich immer denken, da lacht man sich kaputt. Aber diese Geschichten sind auch manchmal ein bisschen zum Kaputtlachen, weil die sind so merkwürdig einfach und man kommt damit sofort klar und sagt, ja, so ist es, kannst du rechnen, doppelt ist doppelt und nix ist nix. Das kriegt man relativ leicht hin, dafür musste keine Betriebswirtschaft studiert haben und so weiter. Aber irgendwie empfindet man die Geschichte ungerecht. Weil man wird ja auch so an seiner eigenen Angst gerührt. Welches Risiko gehe ich eigentlich ein im Leben? Was mache ich denn? Ich hätte ja die Chance gehabt, aber ich habe mal lieber und dann passiert etwas, was ich in dieser Gestalt des Dritten so typisch menschlich finde und eigentlich auch für uns alle so nachvollziehbar finde. Es ist die vorauslaufende Angst, die man so hat. Ich weiß ja nicht, was passieren könnte. Ich hätte ja, und dann ergeht man sich in fröhlichem Konjunktiv, was alles möglich sein könnte, und dann lässt man es lieber sein. Das ist nicht nur einem anzulasten, der neben den zwei anderen glänzenden Gestalten plötzlich jemand ist, der nur versagt hat. Ich kenne das bei mir auch, dass es Situationen gibt, du stehst davor, du hast alles in der Hand und du müsstest jetzt eine Entscheidung treffen. Aber triffst du sie? Gehst du das Risiko ein? Und was ist, was schief, wenn es was schief geht? Und ihr kennt ja auch alle noch diesen Satz, den man, also mit der ist ein Teil meines an mir erzogenen Lebens gewesen. Was sagen die anderen Leute? Können wir uns bloßstellen? Müssen wir nicht aufpassen? Und das kenne ich aus meiner frommen Sozialisation sowieso. Meine Oma sagte immer, wenn ich ins Kino gehen wollte, dann zitierte sie Psalm 1, du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Und so. Und dann habe ich dann vorlaut, wie ich immer war, gesagt, ich kann ja stehen bleiben. Das führte dann zu einer Ohrfeige, aber sei nicht so frech. Und so, das gab es immer wieder mal. Ich kenne diese erzieherischen Momente, wo uns eigentlich etwas suggeriert worden ist, das man schlicht und ergreifend und psychologischerseits mit Angst bezeichnen kann. Pass bloß auf. Sonntagsschullied kennt er noch, ne? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ist ja ein schönes Lied. Ich habe es neulich mal, ja, ich bin ja Großvater und das mit Begeisterung immer wieder und so. Und ich habe neulich zwei meiner Enkel dieses Lied beizubringen versucht, erwischte aber die pädagogische Mutter auf dem linken Fuß und so. Und die hat mir dann ausgetrieben. Ich sage, du hast es auch gelernt, sie hat es auch nicht geschadet. Und so, aber das half nicht mehr, das darf man nicht mehr. Also es ist ein uns beobachtender Gott, der uns eigentlich sanktionieren will und das mögen wir nicht. Dieses Gottesbild mögen wir nicht, obwohl, wenn wir in die Bibel gucken, gibt es den schon. Aber lassen wir es mal bei den Endzeitreden. Dieser arme Mensch, der zum Schluss ja nun nichts kriegt und auch nichts hat, oder der hat was gekriegt, aber hat nichts, nur das, was er hatte, finde ich ja auch schon mal was, der wird ja wirklich sanktioniert, der fliegt raus. Woraus er da fliegt, wird ja nicht beschrieben. Wo der Ort mit Heulen und Zähneklappern ist, wird auch nicht gesagt. Es wird nur etwas gesagt und ich interpretiere das jetzt mal aus meiner Sicht, der Ort mangelnder Gemeinschaft. Der Ort, wo du alleine bist. Der Ort, wo Kälte herrscht. Und das wäre für mich die Einladung zu sagen, dreh das ganze Ding doch mal um und überlege mal, was in deinem Leben an Wert da ist. Talente. Also ich, das kann ich in aller Demut sagen, habe so ein paar. Die kenne ich ganz gut. Also Musik ist mein Leben. Ich habe zu Hause so viele Musikinstrumente. Falls irgendeiner mal eins von euch braucht, sagt Bescheid. Ich habe bestimmt noch eins über. Und so, das, also mit allem möglichen Kram und Technik und hin und her und begeistert mache ich das. Und am liebsten spiele ich live und das ist schön. Das ist ein Talent. Es gibt vielleicht noch ein paar Talente mehr. Hier vorne zu stehen, das wissen alle die, die es immer wieder mal tun, ist ja auch nicht, so möchte ja auch nicht jede von jeder, ist auch vielleicht ein Talent. Talent, na, wenn man ein bisschen weiter geht, dann definieren wir gerne Talente als die Dinge, die in irgendeiner Form heraushebbar sind. Ein Oscar verdienen oder sonst irgendwann, boah, der ein Talent und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach zu hoch und zu weit geschossen. Wir müssen viel, viel kürzer anfangen, wenn wir Talente definieren wollen und Talente in unserem Leben. Es sind nicht die herausragenden Begabungen, sondern das Talent ist, dass wir leben, dass wir da sind, dass uns irgendjemand mal ins Leben berufen hat. Das ist das Talent und das haben wir. Und das haben wir in einem hohen Maß an Gestaltungsmöglichkeit. Und da kommt es nicht auf die großen, anerkennungswürdigen Momente hin, wo wir dann einen Preis bekommen oder alle anderen voller Ergriffenheit laut applaudieren und es toll finden, sondern dass wir leben, dass wir sind. Dass wir ins Leben hineinberufen worden sind von dem, der, in der Text wird gesagt, auf eine Reise geht. Ich würde andersrum sagen, der uns auf eine Reise geschickt hat. Und diese Reise ist dieses Leben, das wir haben. Nun wehren wir uns sicherlich dagegen, wenn man in diesem Text den erhobenen Zeigefinger sehen würde, nach dem Motto, nun pass aber schön auf und mach was draus. Ich nehme solche Texte, das liegt aber an mir und meiner Art, mit Befehlen umzugehen. Ich würde es gerne sagen, du hast eine Möglichkeit. Dir wird vor dir eine Tür eröffnet. Du hast etwas in die Hand bekommen und das nutze. Und die beiden Ersten nutzen es. Wenn man das übrigens in Heller und Pfennig ausrechnet, was, wenn man das machen will, was in diesem Text ist, vertraut der Chef seinen Dienern Millionenbeträge an. Das ist richtig viel Geld nach unseren heutigen Maßstäben, was die da bekommen. Aber die Menge macht's nicht. Die macht's wirklich nicht. Sondern es macht das etwas, was, und das, so sehe ich auch diese unterschiedlichen Dinge in diesem Text, sie sind deswegen so unterschiedlich, weil wir Menschen so unterschiedlich sind. Aber wir sind deswegen nicht besser oder schlechter. Wir sind nur anders. Interessant ist auch in diesem Text, dass der Herr etwas ja sehr Unmoralisches von diesem Dritten verlangt. Oder zumindest darauf Hinweise hätte es tun können. Das tut man nicht. Ein frommer Jude bringt das Geld nicht zum Geldwechsler. Da ist Sünde. Das macht man nicht. Sondern wer hier mit Zinsen wuchert und so weiter, da sage ich mir also, so ganz kennt der Chef die Schrift aber auch nicht. Wir sind in einer Situation, die zunächst einmal relativ einfach aussieht. Zwei Gute, der eine mehr, der andere ein bisschen weniger und ein Schlechter. Zwei Gewinner und der Erste gewinnt auch noch das eine Talent dazu und ein Loser. Ja, so könnte man es sehen. Nun ist dieses eine Gleichnisgeschichte. Und wenn Jesus eine Gleichnisgeschichte erzählt, dann erzählt er sie deshalb, damit die Menschen, die diese Geschichte hören, einen Anknüpfungspunkt haben. Und ich vermute, in der damaligen Zeit hatten sie den auch. Entweder haben sie gesagt, ja, so ist es, genau, das war ja mal Zeit, dass das einer mal sagt. Oder sie sind irritiert vom Platz gegangen und haben gesagt, da muss ich mal drüber nachdenken, also ob man das so sagen kann. Und es gab sicherlich auch einige, die gibt es ja heute auch noch, die regen sich erstmal auf, bevor sie nachdenken. Die gibt es auch. Die sind dann manchmal laut und nachher sind sie dann ganz leise. Das sind die, die bei der Ehebrecherin in erster Reihe mit dem Stein in der Hand stehen. Das sind aber auch die, die als Erste verduften, wenn sie merken, die Situation geht nicht glatt auf. Also, wir kennen diese Menschen, die auf solche Geschichten gucken. Und damals wurde etwas Selbstverständliches gesagt, mach aus dem, was du hast, mach etwas draus. So, und da stehen sie jetzt und wissen nicht, was sie aus dem, was sie haben, machen sollen. Da stehen auch manche, die wissen gar nicht, was sie haben. Und dann gibt es da einige, die sagen in ihrer Biografie, ja, wenn ich woanders groß geworden wäre, ja, wenn ich eine andere Familie gehabt hätte, ja, wenn ich in einem anderen System aufgewachsen wäre, ja, wenn ich eine andere Möglichkeiten gehabt hätte. Mir hat das mal jemand gesagt, ja, wenn ich deine Möglichkeiten gehabt hätte, dann hätte ich auch. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Firma geerbt. Das war ein bisschen merkwürdig, eine Firma zu erben. Kleines Unternehmen, nichts, aber mein Onkel sagte immer, sehr potentes Unternehmen, der mir das vererbt hat, Riesenkundschaft, aber halt die Firma klein, ist besser als andersrum. Und da ist auch was dran, eine Unternehmensberatung geerbt. Und warum ich, weiß ich nicht. Und ich habe es dann auch gemacht, mit der Gemeinde damals abgesprochen, ich mache mal beides und guck mal, wie es läuft. Es lief dann alles und läuft immer noch. Und es war schon irgendwie interessant. Ich kann sagen, ich bin durch die Welt gekommen. Ich kann sagen, ich habe viele bekannte Leute kennengelernt. Ich kann sagen, ich habe ganz viele große Business-Lenker kennengelernt. Und ich habe sie in jeder Lebensphase erlebt, wie es so ist. Menschen, die geprotzt haben mit den Insignien ihrer Macht. Ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann mal ein Coaching hatte. Coaching, sagt euch was, ne? Das ist Seelsorge auf Wirtschaft und so. Und da ging es um einen sehr wichtigen Menschen in einer sehr großen Organisation. Und der oberste Chef hatte mich angerufen, hat gesagt, noch kümmern Sie sich mal drum, dem geht es irgendwie nicht gut und der braucht mal ein Gespräch. Und dann kam er rein. Das Erste, was er machte, war seinen Ferrari-Schlüssel auf den Tisch werfen. Nur damit mal klar ist, ich dachte dann an meinem Volvo, der draußen vor der Türe stand und dachte, ja. Du bist sehr viel mehr als ich. Ich habe dann meine Unterlagen genommen, auf den Ferrari-Schlüssel draufgelegt und so, und dann haben wir uns unterhalten. Insignien der Macht, äußere wertvolle Dinge, brauchen wir oft, um die Dinge zu kaschieren, die in Wirklichkeit dahinter sind. Und das Glänzende und Großartige, das wir oft als so glänzend und großartig sehen, 5 Talente und nochmal 5 draus gemacht, ist zunächst einmal etwas Vordergründiges. Was steckt dahinter? Und jemand, der vor lauter Angst auf dem Hintergrund seiner Lebensprägung und dessen, was er alles so denkt, nichts macht, der ist in unseren Augen plötzlich auch ein Nichts. Und wir fallen rein genau auf die typische Denkweise dieser Welt. Wer viel hat, der ist toll, der kriegt immer mehr, sagt ja auch der Chef. Und wer nichts hat, der muss in die Kälte heulen und Zähne klappern. Das, was der da ja macht, der Dritte, ist ja, dass er dem Chef sagt, für wen er ihn hält. Du bist ein starker Mensch, du erntest, wo du nicht gesät hast, du räumst ab, wo du nichts hingelegt hast und so. Du bist ein harter Bursche. Ist er das? Wissen wir nicht. Es ist was Vorauseilendes. Es gibt übrigens in der Bibel nochmal eine wunderschöne Geschichte, in der das auch eine Rolle spielt, genau dieses gleiche Denken. Das ist in 1. Mose 50, als der alte Jakob, ihr kennt die Geschichte mit Josef und seinen Brüdern? Wenn ihr sie jetzt nicht kennt, erzähle ich sie schnell. Nee, mache ich nicht, dauert länger. Aber Josef und seine Brüder. Josef war Stellvertreter vom Pharao in Ägypten. Die ganze Familientragödie kennt er vielleicht, sonst lest mal nach. Lohnt sich auf jeden Fall. Der alte Jakob, der Vater der Familie, ist ja manchmal heute auch so, dass die Ältesten in der Familie nochmal immer so eine Familienbund zusammenhalten und dann traut man sich das ein oder andere auch noch nicht, solange die Mutter und der Vater noch da ist, hält man sich ein bisschen zurück und so. Jetzt stirbt der alte Jakob und die Brüder sagen, jetzt geht's uns an den Kragen. Jetzt wird Josef uns den Garaus machen. Josef hat nichts gesagt, der saß da in seinem Palast und regierte fröhlich vor sich hin und so weiter. Und das machen sie genau das, was die Psychologen die sich selbst erfüllende Prophezeiung nennen. Ich denke mal über was nach und es könnte ja schlimm werden. Und jetzt malen Sie sich das aus, wie schlimm das alles werden kann. Und diesem Bild folgen Sie jetzt und gehen zu Josef und sagen, Josef, und jetzt beginnen Sie auch noch mit einer Lüge, der Papa hat gesagt, du darfst uns nichts tun. Josef reagiert, wie er nur reagieren kann. Und ich finde, es ist deswegen auch in diesem Kontext dieser Geschichte so gut, weil wir uns ja, wenn wir eine Gleichnisgeschichte hören, gleich irgendwie in dieses System einsortieren. Entweder als Beobachtende oder als sonst irgendeiner. Wir versuchen, so eine Position zu finden. Und Josef sagt, was wollt ihr? Bin ich Gott? Sollte ich darüber entscheiden, wer lebt und stirbt? Was haltet ihr denn von mir? Ihr dachtet es böse zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und das hat er auch. Also hört hier auf mit eurer Angst. Und genau das würde ich dem Dritten in der Geschichte auch sagen auf der Strecke. Lass deine Angst zurück. Denn das, was der Angst entgegensteht und was in diesem Text zutiefst zum Ausdruck kommt, schon im ersten Moment, das ist das Vertrauen. Da investiert jemand Unmengen Vertrauen in die ihm anvertrauten. Unheimlich viel Vertrauen. Jesus benutzt das Bild eines reichen, wohlhabenden Menschen seiner Zeit. Das kannten die auch. Die waren selten da, wo das Geschäft lief, sondern die saßen meistens irgendwo und ließen sich's gut gehen. Und wenn das Geld knapp wurde, dann kamen sie und holten sich einen Scheck ab und so. Aber im Wesentlichen war dieses Bild den Menschen bekannt. Da haben die sich auch drüber geärgert. Da haben die sich auch drüber aufgeregt. Und die kannten das auch, dass wenn einer versagt hatte, dann flog er raus. Aber hier geht es doch ums Himmelreich. Und das, was zunächst einmal entscheidend ist in dieser Stelle, ist, ich habe Vertrauen zu euch. Und übrigens, mit diesem gleichen Vertrauen sind wir alle ins Leben entlassen worden. Alle. Ich habe Vertrauen zu dir. Und wenn mir Vertrauen entgegengebracht wird, dann habe ich keine Angst. Ich bin gerade mal wieder Großvater geworden. Unser Sohn in der Schweiz, in Zürich, der ist ja auch Pastor, ist jetzt Vater geworden. Ein bisschen spät, mit 40. Ich habe ihm gesagt, als ich 40 war, hatte ich einen 14-jährigen Sohn. Aber das lacht er immer nur drüber. Und so. Und jetzt siehst du wieder dieses kleine Würmchen und du siehst auf einmal, ich versuche jetzt immer so möglichst oft in meiner Zürich, ich muss mein Kind gucken. Und so. Und dann siehst du dieses Würmchen und dann denkst du, wie hilflos. Kann ich viel? Ihr kennt die klassischen Dinge, die so ein Baby kann, ja, das ist ja nicht viel. Und so, aber da ist ein ganzer Mensch. Und der geht mit unheimlich viel Liebe und Vertrauen in diese Welt. Und wir wissen alle, dass diese Phase der Kleinkinderzeit eine wesentlich prägende Phase ist dafür, damit Menschen auch wirklich vertrauensvoll ins Leben gehen können. Opa, ja. Ich bin ja der Quatschopa für meine Enkel, weil ich allen Blödsinn mit denen mache. Und vor allen Dingen, weil ich ständig die Autorität der Eltern untergrabe. Ja, es ist super, super. Die Mama hat gesagt, wir dürfen kein Eis. Die Mama ist nicht da und ihr kriegt jetzt ein Eis. Aber ihr müsst sagen, ihr dürft das zu Hause natürlich nicht erzählen. Das Erste, was sie erzählen, wenn die zu Hause sind, ist, der Opa hat uns aber ein Eis gekauft. Und so. Und dann, das finde ich toll. Na ja, weil genau das sie es tun, ist, dass ihr dürft es nicht erzählen, ist der Anfang des Misstrauens. Ja. Und die gehen nach Hause und sagen, der Opa hat uns ein Eis gekauft. Und ich sage, was für ein Glück. Meine Tochter wird mir nichts tun, mein Schwiegersohn, da bin ich mir fast sicher. Aber die zeigen, wir haben grenzenloses Vertrauen. Und auch wenn hier eine Tat unterlaufen worden ist, wir etwas gemacht haben, was wir nicht durften, wir können es erzählen. Und der Opa steht da stolz wie Bolle und die Mama lacht sich kaputt. Und so, es ist schon verrückt. Vertrauen ist das, was Menschen ins Leben gehen lässt. Vertrauen ist das, was uns etwas riskieren lässt. Und irgendwann haben wir auf der Strecke mal gelernt, pass auf. Und weil uns das aber keiner wirklich gesagt hat, dass wir aufpassen müssen, fangen wir an, irgendwas anderes zu zitieren. Der könnte ja und da könnte und denkt dran, was die Nachbarn sagen. Und ich habe heute Morgen, Thorsten gefragt, ob ihr hier in Lichtenberg ein Sockenverbot habt. Ich war jetzt schon dabei, ich war hier alle barfuß und so. Könnte ja sein, dass jemand hier Socken verboten hat. Ich habe schon überlegt, ob ich meine aussehe, wie sind Thorsten, hat seine an. Weiß ja, vielleicht muss er auch oder so. Er ist der letzte Sockenträger hier und so. Könnte ja sein, dass Lichtenberg eine Aversion gegen Socken hat. Du kannst hingucken, wohin du willst. Ja, das ist irgendwie so. Es gibt noch so ein paar Einzelne, aber die hast du ja immer in irgendeiner Gruppe, die aus der Reihe tanzen. Ja, alle. Ja, das ist schon echt schon irre. Ja, und dann kommst du ja ins Grübeln. Ne? Und dann sagen, sollte ich jetzt lieber meine Socken ausziehen, damit ich hier nicht dumm auffalle? Und so. Ja, genau. Also, ihr merkt, was man sich für Sachen zurechtspinnen kann. Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr wird es zur Wirklichkeit. Ihr habt alle Talente und das größte Talent, das ihr habt, ist euer Leben. Und das größte Talent, das ihr habt, ist, dass ihr vertrauensfähig und wahrscheinlich vertrauenswürdig seid. Das größte Talent, das ihr habt, ist, dass ihr Beziehungswesen seid, Menschen, die andere sehen und andere brauchen. Corona hat uns ja schon manches Verrückte beigebracht. Ich meine, nicht an allem ist Corona schuld, an manchem ist auch Putin schuld, aber also Corona ja doch an vielen. Zumindest so, wie wir damit umgegangen sind, und da kann man sich ja drüber streiten und vieles andere mehr. So ein paar Dinge hat es ja gebracht, als Corona anfing, so im März 2020, habe ich unseren Leuten, also in der säkularen Gesellschaft gesagt, alle zu Online-Schulungen, das wird jetzt kommen, wir müssen den Kontakt zu den Leuten halten. Und wenn wir jetzt nicht hin dürfen, dann müssen wir das halt übers Internet machen. Und dann haben wir Kurse gemacht, Zoom-Kurse und Teams-Kurse und Go-To-Meet und Skype for Business und was weiß ich nicht alles. Haben wir alles gelernt und können damit auch jetzt umgehen, ja, schon ziemlich gut. Und so, und haben die Leute bei der Stange behalten. Ich habe Kurse gemacht über die Zeit, das war toll. Ich bin aus dem Bett geschlichen und so, habe gefrühstückt und saß am Bildschirm und habe die Leute den ganzen Tag unterhalten. Ich musste nicht reisen, war zu Hause und so. Zwischendurch musste ich öfter mal Pause machen bei so Online-Geschichten, weil die Leute da doch schneller schlapp werden und so. Lange Mittagspause und dann kommst du irgendwann wieder und irgendwann um 17 Uhr schaltest du aus und sind die alle weg. Du musst dich mit keinem mehr unterhalten und so, es ist wunderschön und so weiter. Aber auf Dauer gesehen merkst du auf einmal, irgendwas fehlt. Und dann machst du auf einmal wieder einen Kurs in Präsenz, weil es geht. Und dann stehen Leute vor mir, steht so eine Frau vor mir, guckt an mir hoch und sagt, hätte nicht gedacht, dass Sie so groß sind, Herr Noss. So, was haben Sie denn gedacht? Beschreiben Sie mich doch mal, wie Sie mich auf dem Bild gesehen haben. Die gebe ich jetzt nicht wieder, die Beschreibung, die war nicht nett. Und so, Und dann sitzen wir da im Raum und dann hatten wir einen Kurs und ich habe dann zu Birte McCloy, mit der ich ja sehr viel mache, gesagt, wir machen jetzt gar nichts mehr. Die sind alle besoffen vor Glück, da müssen wir gar nichts mehr machen. Die haben so viel Spaß miteinander, dass sie sich sehen und dass sie miteinander zu tun haben. Und daran ist mir bewusst geworden, der Mensch ist ein Beziehungswesen. Und wenn wir ein Talent haben, dann ist es genau das. Und das wirkt sich aus in Nachbarschaft, im Beruf, in Gemeinde, mit uns selbst. Und vielleicht auch mit denen keiner was zu tun haben wollte. Das gehört ja zu unserer DNA dazu. In Schöneberg in der Gemeinde haben wir, ich weiß gar nicht im Moment, wie viele Ukrainer, alle Gruppenräume sind irgendwie zu Schlafsälen umgebaut und so. Und die sind da und langsam wächst Vertrauen. manche fangen jetzt an, ein bisschen Sprache zu lernen. Bei uns lernen auch einige jetzt schon Ukrainisch, dann haben wir eine ganze Reihe, die Russisch können, das sprechen die ja jetzt im Moment nicht mehr so gerne, aber für die Verständigung reicht es immer noch. Und so, und da sind Kinder dabei und es ist irre. Und wir lernen Vertrauen zu Menschen, die wir nie gesehen hatten, die wir auch nie kennengelernt hätten. Und jetzt entsteht da was, Beziehung. Und wer weiß, wie lange es geht. Ich war mal wieder auf dem Buju, das mache ich ja immer, ich fahre zu jedem Bundesjugendtreffen. Wird dann auch sofort immer identifiziert, nicht weil man mich kennt, sondern wegen meiner Haarfarbe. Und dann waren da 80 ukrainische Jugendliche. Und das war schon verrückt. Am Anfang haben die ein bisschen gefremdelt, dann gingen die auch nicht so, die Hälfte ging zu den Veranstaltungen hin, die andere, die haben Volleyball oder sonst was gespielt und so. Aber es entstanden plötzlich Freundschaften untereinander. Man hat sich Sprache geeinigt und so. Und da war unter den Ukrainern war jemand, der konnte Gebärdensprache. Und dann haben die da Gebärdensprache beigebracht. Und in der Gebärdensprache spielte die eigentliche Muttersprache keine Rolle mehr. Man konnte sich verständigen. Interessant. Wir suchen eine Sprache, die wir alle lernen können und wo wir alle in gleicher Weise mit umgehen können. Wir Menschen kriegen das hin. Das ist unser Talent. Nur mutig müssen wir sein. Und zuversichtlich. Und Vertrauen leben. Und Vertrauen haben. Unsere Aufgabe ist nicht, mit denen, die nichts tun, abzurechnen. Dieser Text ist ja auch gerne im Gemeindekontext dafür verwandt worden, immer wieder anderen zu sagen, du arbeite doch mal mit, du lässt dein Talent vergeuden und so weiter. Nee, habt Vertrauen. Habt Vertrauen ins Leben. Habt Vertrauen in euch selbst. Habt Vertrauen in andere. Und im ersten Johannesbrief heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe. Da, wo Angst ist, ist keine Liebe. Und da, wo Liebe ist, ist keine Angst. Dann gehe ich über Grenzen rüber und dann riskiere ich was und dann wage ich was. Darin ist nicht enthalten, dass wir Menschen irrtumslos seien. Das sind wir nicht. Wir machen Fehler. Die machen wir alle. Ich habe im Laufe meines nun etwas längeren Lebens gelernt, mir ist ziemlich egal, was die Leute sagen. Ehrlich. Ihr glaubt es gar nicht. Weil so als Präsident, ich weiß nicht, ob ich das vorstellen kann, ist nicht ganz so wie bei Frau Giffey oder anderen, kriege ich aber jede Woche, kommt irgendeine wütende, böse Mail. Jede Woche. So, der Stieber kriegt mehr, aber dafür ist er ja auch Generalsekretär und wird dafür bezahlt. Ich mache es ja auch nur ehrenamtlich. Aber ehrenamtlich reicht es auch. Und dann kriegst du so eine Mail und da beschimpft dich ein frommer Mensch mit Wörtern, für die ich von meinem Vater eine Ohren gekriegt hätte, wenn ich sie als Jugendlicher benutzt hätte. Und verweist auf die Schrift und auf vieles andere. Und ich muss euch sagen, ja, du lächelst und schüttelst den Kopf. Genauso mache ich das auch. Ich lächle und schüttel den Kopf. Und lass es sein. Ich habe dann zu einer Taktik gegriffen, die finde ich eigentlich sehr gut. Ich rufe die Leute an, wenn ich die Telefonnummer kriege. Manchmal steht sie auch drauf und manchmal musst du ein bisschen rumforschen und dann hast du sie. Und ruf die an. Ich sage, hallo, sie oder du haben eine Mail geschrieben und da gibt ein paar Dinge drin, mit denen bist du oder sie unzufrieden. Und wollen wir mal drüber reden? Und so, ja, ich weiß nicht und so und es geht doch nicht. Und dann regen die sich langsam so in Rage. Und dann merkst du aber, allein die Tatsache, dass ich mein Talent benutze, nämlich ein Beziehungswesen zu sein, bricht auf einmal schon ganz viel wieder weg. Und dann am Ende habe ich immer wieder mal gehabt, dass wir noch miteinander beten am Telefon oder gegenseitig Grüße bestellen an die Leute, die wir kennen. Und so, wenn es im Gemeindekontext ist. Es klappt nicht immer. Es klappt längst nicht immer. Aber es klappt. Und daran merkt man, wie wichtig es ist, dass wir die Dinge einsetzen, die wir haben. Wenn du musikalisch bist, dann mach Musik. Wenn du künstlerisch bist, dann mach Kunst. Wenn du gut kochen kannst, dann koche. Wenn du gut zuhören kannst, dann höre zu. Und wenn du nebenbei noch die eine oder andere Gabe bei dir entdeckst, dann setze sie ein. Lasst euch keine Angst machen, auch nicht vom Ende dieser Geschichte. Und heulen und Zähne klappern, den Ort kennen wir nicht. Interessant, ne? Wir malen ihn dann aus, kennen tun wir den nicht. Es ist kalt. Und ich würde den Ort des Heulen und Zähneklapperns als den Ort beschreiben, wo Beziehung nicht mehr möglich ist, wo menschliche Regungen keine Rolle mehr spielen und wo unsere Existenz letzten Endes komplett in Frage gestellt ist. Aber die Geschichte erzählt der, der unser Herr Jesus ist, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, in dessen Namen wir Brautpaare segnen und Menschen auf die letzte Reise schicken, auf die wir Kinder einen Segen sprechen, wenn sie in die Welt kommen und die wir senden in die Welt hinein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch all das und setzt eure Talente ein. Ihr habt genügend davon und tut's zur Pflege der Gemeinschaft. Vielleicht nicht zum Bau der Gemeinde. Daraufhin haben wir uns auch viel zu lange konzentriert und haben dann etwas gemacht, das sage ich zum Schluss nochmal, obwohl ihr hier eine schöne neue Kapelle habt im Vergleich zur alten Heinrichstraße auf jeden Fall. Wir Menschen haben schon als Christinnen und Christen einen Fehler gemacht. Wir haben Kirchen gebaut. Und dann haben wir diese Orte und diese Räume geschaffen und wir gehen da gerne hin und wollen auch gerne da sein und so weiter und so fort. Aber wir haben die gleichzeitig mit einer Exklusivität versehen, weil wer was von uns will, muss schon hier reinkommen. Und ich glaube, jetzt haben wir die Kirchen und die sind auch da und man kann sie auch gut nutzen. Aber wir sollten das andersrum die Bewegung auch machen. Ihr lebt alle in Beziehung, in irgendeiner Form jenseits der Gemeinde und setzt sie ein und nutzt sie. Nicht, um die Leute in die Gemeinde zu kriegen, sondern um euer Talent zu leben, um euer Talent zu leben. Und da, wo ihr einem Menschen ein gutes Wort mit auf den Weg gibt, da habt ihr mehr Talent eingesetzt als vielleicht irgendein großartiger Musiker, der Sachen spielen kann, wo wir alle nur staunend davor stehen und begreifen es nicht, wie es geht. Also in diesem Sinne, Gott segne euch und ich grüße den Stieber, ja? Amen.